2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, wir haben Montag, den 25. Oktober 2021, ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und in dem Millanton nach dem Spiel gegen den FC Hansa Rostock vom gestrigen Sonntag. Die Partie kann der FC St. Pauli mit einem deutlichen 4:0 für sich entscheiden, die Tore in ihrer Reihenfolge. In der 12. Minute schießt Jackson Irvine sein erstes Tor für den FC St. Pauli, darauf folgt das 2:0 durch Daniel Kofi Tschiré. In der 61. Minute kann Guido Burgstaller auf 3:0 erhöhen. Und in der 78. Minute macht Simon Mackinock den Deckel drauf. Und so heißt es am Ende 4:0 für den immer noch Spitzenreiter FC St. Pauli. Ja, dann wollen wir auch mal trotzdem über dieses Spiel reden, auch wenn mein Gast wahrscheinlich da gar nicht so gerne drüber reden möchte. Ich bin Yannick und begrüße Uwe. Moin.
Hallo, moin.
Schön, dass du trotz Niederlage wieder mit dabei bist. Ja, erstmal die Frage, wie geht's dir heute? Und ich hoffe, unser Gespräch wird nicht ganz so kurz wie die Pressekonferenz nach dem Spiel, die gehen nämlich nur ganze 7 Minuten.
Ja, wie geht's mir? Fantastisch. Es war ja ein eindrucksvoller Fußballnachmittag gestern. Ganz enge Kiste. Hätte sicher auch umgekehrt ausgehen können. Ja, schön wär's. Also, ich hatte schon eine Weile gebraucht, um mich mit dem, was ich da gesehen habe, arrangieren zu können, was ich letztlich auch muss. Hab mit meiner Prognose aus dem vor dem Spiel, was wir zusammen gemacht haben, auch nur knapp daneben gelegen. Möglichst lange die Null halten, also möglichst lange ohne Gegentor bleiben. Und ja, John Verhoek macht in der Nachspielzeit am liebsten das 1:0. Also es hat kaum was davon geklappt, um nicht zu sagen gar nichts. Aber das wissen wir ja nun alle schon.
Ja. Ich habe zumindest die Anzahl der Tore richtig gehabt. Ich hatte hier ein 3:1
das
gesagt.
Das ist richtig, das stimmt, ja.
Aber bevor wir sportlich werden, dann erzähl uns mal so ein bisschen, du bist ja auch, das hatten wir im Vorgespräch gar nicht erwähnt, weil das auch noch nicht ganz 100% klar war, du warst ja auch vor Ort gestern. Erzähl doch erstmal so ein bisschen, wie ist denn dein Spieltag so abgelaufen? Wie seid ihr angereist? War das alles problemlos? Und wie bist du dann im Stadion angekommen?
Anreise, wie immer bei solchen Spielen, also solchen im Sinne von, es ist, also eigentlich sind wir gar nicht da, aber wir fahren eigentlich trotzdem immer hin, denn ohne jetzt uns jetzt groß herausstellen zu wollen, aber es wird nie ein Spiel mit Hansa Rostock geben, wo kein Hansa-Fan im Stadion ist. Das, ohne jetzt uns größer machen zu wollen, als wir vielleicht sind. Aber das kann ich aus langjähriger Erfahrung sagen. Wir hatten schon einige Spiele, wo man uns ausgeschlossen hatte, schon im Vorfeld. Und es waren immer Rostocker im Stadion und sowas auch diesmal. Und ich hatte mich allerdings auch schon langfristig über gute Bekannte, nennen wir es mal, Eintrittskarten für die Haupttribüne bemüht, weil ich für mich von vornherein vermeiden wollte, in den Gästeblock gehen zu müssen. Das hat aber nichts mit dem Gästeblock zu tun und auch nicht mit den Leuten im Gästeblock, sondern es hat bei mir gesundheitliche Gründe, die mir es angenehmer machen, ein Fußballspiel zu schauen im Sitzen, im Gegensatz zu früher, wo ich das auch strikt abgelehnt hätte. Aber deswegen hatte ich also langfristig versucht, Karten für die Haupttribüne zu bekommen und war dann über verschiedene Ecken auch erfolgreich. Zur Beruhigung für alle, die jetzt für den großen Aufschrei sorgen hier im Umfeld des FC St. Pauli, die vielleicht auch gerne noch Karten dort gehabt hätten, kann ich sagen, ich habe einen ordnungsgemäß und rechtzeitig angelegten Account in eurem Online-Ticket-Shop und werde den sicherlich auch, um mir den auch zu verdienen, mal noch für ein anderes Spiel vielleicht mal nutzen bei Gelegenheit. Ja, also das war die Kartenfrage geklärt. Übrigens, da muss ich tatsächlich mal Respekt sagen. Also wir hatten Plätze auf der Haupttribüne im Block H3 und der Ticketpreis, wenn die mich nicht angelogen haben, meine Mittelsleute, war 15 Euro. Also das ist sensationell für zweite Liga Haupttribüne. Hat mich echt erstaunt.
Da habe ich leider überhaupt keine Aktien drin, weil ich immer auf der Süd stehe. Also ich kann ja mal kurz überleiten zu meinem Spiel. Das lief eigentlich ganz, ganz normal ab. Also auch die Einlasssituation war wesentlich besser als noch bei den vergangenen Heimspielen, weil unser Ordnungsdienst, glaube ich, auch personell einfach noch aufgestockt hat und wir da wirklich keine große Schlange. Also ich erinnere mich, vor 2 Wochen oder bei einem der letzten Heimspiele standen wir bis auf die Budapester Straße, um reinzukommen. Das hat sich auf jeden Fall gebessert.
Und kann ich für die andere Seite Richtung Feldstraße, von der mussten wir nämlich rollen, kann ich das bestätigen so. War sehr gut vorbereitet, schon mit der E-Mail, die es zur Karte dazu gab und den Ankündigungen, wo man lang gehen soll, welche Schlange man benutzen soll und so weiter. Das war gut beschildert alles. Das Ordnungspersonal war gut vorbereitet. Besser als ich, weil ich erst mal eine Weile gebraucht habe, bis ich auf meinem Smartphone dann die Corona-App wieder gefunden hatte und so weiter. Also sehr gut organisiert im Einlass gut, den Platz schnell gefunden, an die Regelungen in den Umläufen um die Tribünen, also zumindest da, wo ich war, wurde sich allgemein gehalten. Das einzige Schockierende waren die Schlange vor der Herrentoilette, die sogar länger war als die Schlange vor dem Bier. Aber ansonsten, also einlassmäßig habe ich überhaupt keinen Grund zu klagen. Sehr gut organisiert und vorbereitet. Top. Ein Lob aus meinem Munde.
Das nehmen wir gerne an. Und ja. Bier ist eine super Überleitung, weil wir müssen noch, bevor wir jetzt wirklich dann sportlich werden, noch den Werbeblock einbinden. Wir haben im Vorfeld schon noch ein bisschen hinterhergeschrieben. Du hast auch, wie es jetzt üblich ist, auch ein kleines Gast-Dankeschön von unserem Partner Care Vida geschickt bekommen. Bevor du erzählst, was du dir davon vielleicht ausgesucht hast, erzähle ich mal kurz, dass ich mir heute ein Samoa India Pale Lager ausgesucht habe, das insofern gut passt für alle, die gestern im Stadion waren, wenn gesehen haben, dass nicht nur das Spiel auf dem Platz, sondern auch der Himmel darüber wunderbar sommerlich oder spätsommerlich sonnig war. Und ja, das Samoa ist auch so ein fruchtiges Karibik-Feeling-Bier, was ich mir jetzt auf jeden Fall gönnen werde, während wir hier sprechen. Und ja, als Tabellenführer kann man sich das auf jeden Fall auch mal gönnen. Ist auch mit 4,9% gar nicht mal so stark, also kann man auch zu einer Podcast-Aufnahme gut trinken. Und ja, jetzt kannst du mal erzählen, was hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir tatsächlich was ausgesucht und habe auch schon angefangen zu trinken, und zwar ein UNN, ein India Pale Ale, alkoholfrei. Und muss sagen, dass mich das tatsächlich anspricht. Eine sehr interessante, nachhaltige Note von, für mich würde ich sagen, Grapefruit, so in die Richtung, schmeckt da mit rein. Und ist auch noch eine ganze Weile im Rachen zu spüren. Aber kann man trinken.
Ja, wunderbar. Dann noch kurz der Hinweis, alle weiteren Infos, was es bei Care Vida noch für Bier gibt, findet ihr auf carevida.bier, und natürlich der Hinweis, Bier immer bewusst zu genießen. Dann das Ende des Werbeblocks hiermit, und wir leiten mal über. Es gab ja nicht nur Fußball zu sehen, Uwe, es gab ja auch eine durchaus optisch präsente Südkurve zu bestaunen, sag ich mal. Das war ja im Vorfeld abgesprochen worden zwischen USP, dem Verein und auch dem Fanladen, dass man die Stehplätze ein Stück weit auf die Sitzplätze der Südkurve hoch zu den Separés erweitert. Ich glaube, um 6 Reihen ging es da. Wie sah das denn für dich von der Haupttribüne aus? Ich stand ja leider mittendrin, ich kann da nur mir die Bilder und Videos nachher anschauen. Wenn man selber drin steht, sieht man leider gar nicht so viel. Wie sah es denn für dich aus, so kurz vor Anpfiff, die Choreo, die es da gab?
Also durchaus ansprechend. Also sehr gut gefüllte Ränge, auch bis in den Sitzplatzbereich, beziehungsweise Logen sind das, glaube ich, oben drüber auch. Also oder bis vor die Logen zumindest, sah das recht gut gefüllt aus. Bot ein gutes Bild, gut geschlossen. Aus meiner Sicht leider die falschen Farben, aber das ist ja jetzt kein Diskussionsthema zwischen uns. Aber das machte optisch einen guten Eindruck. Aber was noch viel wichtiger ist eigentlich, ist tatsächlich die Akustik, die von da herüberschallte und das Stadion immer wieder erfasste und mitriss. Also das war sehr beeindruckend. Optisch ansonsten, leider konnte ich von der Choreografie zum Einlaufen der Mannschaft nicht allzu viel erkennen, weil dort rätselhafterweise Rauchwolken kurz über die Tribüne zogen, die ich nicht weiter einordnen kann. Aber dann muss ich tatsächlich nochmal kommen, vielleicht beim anderen Mal mir das nochmal anschauen.
Ja, wo die herkamen, das fragt man sich dann auch. Ne? War ja auch dann, um vielleicht dieses optische Thema abzuschließen, oder dass wir uns aufs Sportliche konzentrieren können, war ja auch dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, die auch ein bisschen Verspätung als angepfiffen werden konnte, da war ja da waren die Rauch- und Lichtelemente ja noch wesentlich präsenter als noch in der ersten Choreo. Aber einfach sehr schön, also für mich, der halt schon seit eigentlich so ziemlich fast genau seit ich jetzt hierher gezogen bin, vor mittlerweile über 4 Jahren, immer auf der Süd stehe, war es einfach ein schönes Gefühl, dieses altbekannte Gefühl wieder zu haben. USP ist ja zum letzten Heimspiel zurückgekehrt und jetzt nochmal optisch wesentlich präsenter, und wäre sicherlich auch spannend gewesen, wenn denn eure aktive Szene sich nicht nur auf der Reeperbahn rumgetrieben hätte oder wo sie sonst noch so gekesselt worden sind, wenn die auch im Stadion gewesen wären, wie man sich da optisch gegenseitig so ein bisschen befeuert hätte im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gut, dann lass uns das vielleicht nochmal kurz, bevor wir wirklich, wirklich aufs Sportliche gehen, nachdem wir jetzt doch schon wieder 10 Minuten reden. Ja. Es gab ja so ein bisschen Vorfälle im Vorfeld. Es sollen mindestens einer, es wurde auch teilweise von 2 Schweineköpfen und zahlreichen Bannern mit Pauli-Schweine, ich zitiere nur, ging durch die Medien und auch am Spieltag selber, wie es schon angekündigt war, haben auch einige hundert den Weg nach Hamburg gefunden und tatsächlich auch, obwohl die Polizei sagte, sie hätten an den Stadtgrenzen bereits kontrolliert, haben es wirklich einige in die Innenstadt auch geschafft und es kursieren so ein paar Bilder von der Reeperbahn, wo dann wirklich ein größerer Mob ja, dann die Straße entlang zieht. Magst du das kurz so ein bisschen einordnen? Hast du da Einblick, wie viele da jetzt letztendlich von euch wirklich vor Ort waren? Und da, also, wir müssen ja also auch gar nicht so groß drauf eingehen, aber vielleicht so ein bisschen einmal kurz erwähnen, dass da auf jeden Fall, wie du schon sagst, sie waren zwar nicht im Stadion, aber sie haben zumindest den Weg nach Hamburg reingefunden.
Ja, vielleicht noch, weil du die Schweineköpfe und zugehörige Malereien erwähnt hattest. Also, das kann ich ganz kurz machen. Also, ich finde, das hat mit dem Sport, mit dem Fußball und mit Support nichts zu tun. Und ist aber leider eine unerfreuliche Begleiterscheinung, die es immer wieder leider gibt. Und andererseits auch selbst die hier praktizierte Form des Disses hat es auch schon gegeben. Also ist, glaube ich, auch keine neue Erfindung gewesen. Nichtsdestotrotz, wie ein Bekannter von Hamburger Seite von mir sagte, also mit dem Schweinekopf konnte praktisch auf dem Ultra-Bingo nochmal ein Haken gesetzt werden. Ach, das hat man noch vergessen. Also ich hätte darauf verzichten können und kann mir auch nicht vorstellen, wie man seine Zeit damit verbringen kann. Und das ist ja auch logistisch sicherlich ein bisschen aufwendig, sich das alles zu beschaffen und hinzutransportieren. Und dann bewegt man sich ja auch noch auf, in Anführungsstrichen, Feindesland. Und es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn man da von den falschen Leuten mal erwischt wird, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber damit möchte ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Also ich finde im Gegensatz dazu die angemalte Davidstreppe, auch wenn ihr da gähnt, finde ich ja fast noch witzig oder lasst das schon als Folklore durchgehen und könnt ihr mir vorstellen, dass in Polen oder Italien oder was weiß ich wo wahrscheinlich vor jedem Spiel die Treppen neu lackiert werden, vergleichbare, aber das andere geht halt eben dann doch schon zu weit. Ja, ja. Ansonsten, wir selber sind, wir sind zu zweit angereist im PKW, auch mit Rostocker Kennzeichen, sind aber völlig unbehelligt nach Hamburg reingefahren, haben einmal am Horner Kreisel stand ein Polizeiwagen, der, wo wir dachten, na, wenn der jetzt unsere Nummernschilder sieht, werden wir sicherlich gleich kontrolliert. Aber da hatten wir Glück, dass in der anderen Fahrspur zwischen uns noch ein Transporter stand, sodass die uns nicht gesehen haben. Und also sind wir völlig ungehindert in Richtung St. Pauli gefahren, haben dann einen Parkplatz in der Willy-Brandt-Allee auf halber Höhe etwa geschafft, so auf Höhe Michel auf der anderen Straßenseite etwa, haben das Auto dort stehen lassen, ein bisschen Touri-Programm und Kulturpunkte gesammelt. Das heißt also, wir sind also auch nicht völlig, wie wir jetzt wissen, mit leeren Händen aus Hamburg wieder weggefahren, sondern haben wenigstens die Kulturpunkte uns abholen können. Also ein bisschen Elbphilharmonie mal angeguckt und unten an den Landungsbrücken noch ein bisschen uns die Zeit vertrieben. Und ansonsten über die Anreise kleinere oder auch größere Gruppen von Hansa-Fans kann ich persönlich nur das auch sagen, was ich aus Presse und Medien weiß. Da gab es also einen Bericht im Norddeutschen Rundfunk, habe ich gesehen, über die Gruppe, die sich auf der Reeperbahn oder über die über Reeperbahn gezogen ist und dann Richtung Südtribüne wollte, soweit ich weiß, oder wo ich es aus dem Bericht gesagt wurde. Das ist die eine Gruppe, die allerdings dann wohl noch vor Überqueren der Budapester Straße, glaube ich, von der Polizei noch festgesetzt wurde, woraufhin Platzverweise ausgesprochen wurden und die Fans zur Personalienfeststellung abtransportiert und dann nach Hause geschickt worden sein sollen. Das, wie gesagt, Medienbericht. Und ein anderer Bericht war im Hamburger Abendblatt. Das vermeldete, dass eben es zur Unterbrechung des Bahnverkehrs kam bei Pinneberg, soweit ich weiß. Und auch dort wohl eine Gruppe aufgehalten werden sollte, die angeblich, auch das ist jetzt auch nur aus diesem Zeitungsartikel, versucht haben zu fliehen und dabei die Bahnanlagen überquert haben und das, was eben zu der Sperrung geführt hat. Verwundert hat mich in dem Artikel lediglich ein Punkt, dort sprach man von verbotswidriger Anreise. Da bin ich über das Wort verbotswidrig gestolpert, denn mir ist im Vorfeld also zumindest nicht wissentlich irgendein Verbot zu Gehör gekommen oder überhaupt zu Ohren gekommen, das eine Anreise untersagt hätte. Also kann ich da auch wieder nur spekulieren. dass möglicherweise personenbezogene Gefährderansprachen, wie es die Polizei nennt, durchgeführt wurden und dort unter Umständen Personen aufgefordert wurden, nicht nach Hamburg zu fahren. Oder wenn ihnen angekündigt wurde, dass sie, wenn sie angetroffen werden, möglicherweise Konsequenzen tragen sollten. Das ist der einzige Grund, den ich mir zusammenreimen könnte, aber das ist wild und spekulativ. Das wäre tatsächlich mal eine Aufgabe für Journalisten. Allerdings ist es eben doch leider meistens einfacher, den Polizeibericht auch zu zitieren. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ansonsten ist es schon mutig, trotz allem während des Spiels das Stadion angreifen zu wollen, wenn das denn stimmt so. Und auch da habe ich wiederum gehört, dass es tatsächlich auch aus dem Stadion heraus Versuche gegeben haben soll, dem zu begegnen. Aber auch da, das ist auch alles, was ich dazu sagen kann, dass ich das gehört habe, Gerüchte halber.
Ja, ich glaube, also es ist ja immer so, wenn ja verfeindete Fanszenen, sage ich mal, oder Fanszenen, die sich nicht gerade grün sind, aufeinandertreffen, oder dann gibt es ja immer auf beiden Seiten Gruppen. Also ich möchte St. Pauli auch gar nicht ausnehmen. Auch bei uns wird es Leute gegeben haben, die da durchaus nicht abgeneigt gewesen wären, Leuten von euch zu begegnen. Aber ich glaube, da sind wir wirklich zu sehr im Reich der Spekulation, dass das, ja, sollen die Gruppen oder die Aktiven unter sich ausmachen. Das hatten wir ja, glaube ich, im Vorfeld auch schon gesagt, was gerade aufs Off-Air oder On-Air noch war, dass die das gerne möchten, sollen sich da gerne
so
finden,
genau.
Und die da nichts mit zu tun haben, sollen bitte auch da mit in Ruhe gelassen werden. Jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Sportlichen.
Jawohl. Wir
haben schon gesagt, es wurde optisch schön eingeleitet, und euer Trainer hat da in der, zumindest von seiner Seite war die Pressekonferenz noch kürzer, als sie ohnehin schon war. Er hat, glaube ich, noch nicht mal ein Staple abgegeben, sondern direkt von der Pressesprecherin nur eine Frage gestellt bekommen oder also weitergeleitet bekommen und dann kurz da so drauf eingegangen. Da hatte er gesagt, dass die ersten 15 Minuten ja durchaus ganz gut aussahen. Es gab ja auch eine relativ gute Chance, da war auch John Verhoog beteiligt, über den wir im Vorgespräch auch schon gesprochen haben. Aber ja, schon nach 12 Minuten macht dann Jackson Irvine, wie schon im Intro gesagt, sein erstes Tor. Ich habe von Tims Analyse zum Spiel gelernt, eine Aufstellung, die ich vorher auch noch gar nicht so wirklich kannte. Also man kennt ja diese bekannten 4-4-2 und so weiter. Aber ihr seid erst mit einem 3-3-3-1 aufgelaufen. Und habe dann, nachdem wir dann auch in der 18. Minute direkt mit 2-0 nachgelegt haben, die ersten beiden größeren Chancen für uns oder überhaupt wirklichen Chancen für uns, und direkt sind beide drin. Also das ist auch einfach eine gnadenlose Effizienz, die wir da an den Tag gelegt haben. Und dann habt ihr auf ein 4-1-4-1 umgestellt. So viel zum Taktik-Nerd-Talk, damit das hier auch Erwähnung findet. Ich selber bin da, und du glaube ich auch nicht so firm drin. Aber wie hast du denn, sagen wir mal, die ersten 20 Minuten des Spiels gesehen?
Erstmal an dieser Stelle Respekt an Tim. Ich habe ihn mit diesem Bericht auch oder seine Einschätzung tatsächlich auch durchgelesen und versucht, das alles zu verstehen. Aber ich habe einen heilen Respekt vor allen, die sowas können. Und hatte ich ja auch schon gesagt, und auch noch verständlich erläutern. Also das ist tolle Sache. Bei mir reichen die sogenannten Analysefähigkeiten dazu, dass ich vielleicht bei Sky mal Stefan Effenberg oder ähnliche Experten kurzzeitig vertreten könnte, die dann einschätzen, wer es mehr wollte. Ansonsten bin ich, was die ersten 20 Minuten angeht, beim Trainer. Der sagte in der Pressekonferenz, die ich übrigens auch sehr bemerkenswert fand, da komme ich aber gleich nochmal drauf, der sagte, wir hatten 15 gute Minuten, das waren die ersten 10. Und dann kurze Pause.
Stimmt, gedacht, so war das, ja.
Was war das denn jetzt? Und aber er schob dann gleich nach und 5 Minuten nach der Pause.
Stimmt,
ich persönlich
genau,
habe das, ohne das auf irgendwelche Spielzüge jetzt einschränken zu können oder beschreiben zu können, fand tatsächlich, dass Hansa recht mutig begann, weil ich eigentlich tatsächlich erwartet hatte, dass von Anfang an gemauert wird und hinten dicht gemacht wird, was nur dicht zu machen geht irgendwie. Und Hansa hat tatsächlich, mir im Gedächtnis geblieben ist, tatsächlich sowas wie eine Chance innerhalb der ersten 10 Minuten noch auf jeden Fall. Und einmal John Verhoog, der wohl einen etwas zu kurzen Fuß hatte, um da vielleicht erfolgreich zu sein noch. Ja, und dann war tatsächlich das schnelle 1-0, das ging selbst für mich zu schnell, was heißt selbst für mich, aber auch für mich auf den Rängen oder vom Rang aus gesehen, zu schnell, um zu verarbeiten, was da gerade passiert. Auf einmal zappelte der Ball im Tor. Das 2-0 konnte ich besser sehen, weil ich genau auf der Höhe gesessen habe, wo der Spieler an der Strafraumgrenze den Ball bekommt und unter anerkennendem Blick des Verteidigers den Ball in den Strafraum hoch reinbringt, wo, und genau an die Stelle, wo der Torschütze dann hinläuft. Und man hatte wirklich den Eindruck, die wollten das beide so. Und das war schon eine Vorführung. Und in dem Moment war mir schon klar, wie Friedhelm Funke mal bei einem anderen Spiel früher sagte, wir werden hier heute nicht mehr hoch gewinnen. Und letzten Endes war aber mit dem 2-0 tatsächlich, auch wenn man immer noch ein bisschen Hoffnung hat für die zweite Halbzeit, Umstellung und nochmal rauskommen und jetzt hängen wir uns nochmal richtig rein. Aber es war tatsächlich für mich schon zu diesem Zeitpunkt gegessen und ich hatte schon die Hoffnung, hoffentlich bleibt es wenigstens bis zur Pause bei 2-0 und dann in der zweiten Halbzeit hilft Gott irgendwie, der Fußballgott. Ja, aber das sollte halt auch nicht sein.
Ja, bleiben wir nochmal kurz in der ersten Hälfte, also mal kurz chronistenpflichtmäßig, das 1-0, wie gesagt, Jackson Irvine, nachdem Zander den Ball noch, da macht er nämlich den Fuß sehr lang und im Gegensatz zu John Verhoop auf eurer Seite, kommt er da noch dran und kann den noch in den 16er oder in den unmittelbar vors Tor spitzeln und dann hält Jackson Irvine den Kopf hin, auch völlig unbedrängt und da habe ich schon gedacht, oh, was macht denn die Abwehr da? Noch mehr aber auch beim zweiten Tor, weil da spielt sich unsere Offensive den Ball munter, wie sie gerade möchten, also legt sich den quasi so zurecht, ne? Also dann nochmal ein Flankenwechsel oder Seitenwechsel nochmal rüber und dann wird er reingechippt und da habe ich mir so gedacht, okay, ja, man muss ja auch auf eine Flankenverlagerung irgendwie mal reagieren und umschieben, aber das ging anscheinend eurer Abwehr zu schnell und dann kann Chireda völlig frei hochsteigen und den eigentlich nur noch ins Tor verlängern. Also das war ja keine gute Abwehrleistung auf jeden Fall. Und
würde ich so sagen, ja.
Auch im Verlauf der ersten Hälfte hätten wir durchaus noch im höher stellen können, aber dann bleibt St. Pauli am Ende halt auch St. Pauli und nur weil man aus den ersten beiden Chancen direkt zwei Tore macht, heißt das ja nicht, dass danach jeder Schuss auch sitzt. Und so geht es halt nur mit nur 2-0 in die Pause. Gibt es noch zur ersten Hälfte irgendwas zu sagen oder haben wir das relativ gut zusammengefasst?
Ich denke schon, eine Sache vielleicht war die Geschichte mit Verhoek, wo es darum ging, ob eine Tätigkeit war. Das in der ersten Halbzeit, das konnte ich tatsächlich von meiner Position aus gar nicht richtig ausmachen, was da genau los war. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr weißt.
Ich habe es selber im Stadion auch nicht gesehen und jetzt auch keine Bewegbilder dazu gesehen. Also zumindest in den Zusammenfassungen taucht es auch nicht auf. Ich glaube, deshalb es war so, wahrscheinlich sowohl kamerafern als auch dem Schiri irgendwie nicht aufgefallen. Auf jeden Fall geht er da irgendwie gegen Medic vor, wo der Ball schon lange weg ist. Aber Medic hat das ja, der ist ja sowieso für seine jungen Jahre schon ein sehr gestandener, robuster Kerl. Nicht, und damit meine ich nicht nur seine Statur, sondern der bringt auch einfach schon vom ganzen Einsatz her sehr viel mit. Ich glaube sogar, Tim hat da in seinem Artikel auch einen gewissen Brunnemann sich erinnert gefühlt, was den Einsatz angeht. Und genau, der hat das einfach dann so umgemünzt, dass er einfach in folgenden Zweikampfsituationen sowieso die Zweikampfquote wesentlich besser auf unserer Seite als auf eurer Seite. Ja. Hat das dann einfach hingenommen und einfach weitergemacht und hatte wohl zwischendurch, das geisterte auch irgendwo durch Social Media dann zwischendurch zu Paccarada gesagt, ja, was denn hier los ist, kann mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren, so laut wie es ist. Also er hat das ähnlich wahrgenommen wie du, dass einfach eine unglaubliche Lautstärke auch herrschte, was ja bei dem Spielverlauf auch nicht verwunderlich ist. Dann machen wir nochmal den Transfer in die zweite Hälfte. Ich habe schon gesagt, auch da die wieder optisch sehr anschaulich eingeleitet. Und dann könnte es eigentlich auch schon 5 Minuten nach Wiederanpfiff 3-0 stehen. Aber das war dann leider abseits, weil Irvine, bevor er den Ball auf Burgstaller weiterleitet, mit dem Hintern so ungefähr im Abseits stand. Also kein Dank an den Video Assistant Referee an dieser Stelle. Aber es sollte ja gar nicht so viel länger dauern, bis dann wir auf 3-0 stellen. Ich fand es halt nur so passend, dann weil euer Trainer, wie du schon gesagt hast, die ersten 5 Minuten nach Wiederanpfiff auch ganz okay gesehen hat im Vergleich. Das wäre dann auch wieder halt so ein gezogener Stecker gewesen. Ne? Du bist 5 Minuten gut nach Wiederanpfiff und dann fängst du dir aber das Tor. Vielleicht haben sie auch einfach, obwohl es nicht gezählt hat, dann trotzdem irgendwie gemerkt, oh scheiße, egal was wir hier machen, die kommen trotzdem zu erfolgreichen Abschlüssen. Würdest du mir da zustimmen, dass es einfach dann irgendwann auch bei euch einfach der Wille gefehlt hat und da noch irgendwie gegenzugehen und man sich am Ende vielleicht gedacht hat, okay, dann lass uns hier zumindest nur 3-0 untergehen und nicht am Ende noch hier, weiß ich nicht, 6, 7, 8-0.
Ja, der Wille, das lässt sich immer schwer einschätzen, aber dann hat man ja das als Hilfsmittel die Körpersprache und die machte tatsächlich nicht den Eindruck, dass da noch groß mit Widerstand zu rechnen wäre, leider. Letzten Endes fehlten tatsächlich, wie man immer so schön platt sagt, es fehlten die Mittel. Das fehlten die spielerischen Mittel, es fehlten die Zweikampf, Führung und körperlich hatte Hansa auch nichts entgegenzusetzen. Also die wurden einfach überrollt von St. Pauli offensiv. Das sah das leider aus. Hatten keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Am Ende habe ich kurz überlegt, aber es sind bei aller Anführungsstrichen Feindschaft, es sind ja trotzdem auch alles Sportler und Kollegen. Ich habe kurz überlegt, ob St. Pauli vielleicht bewusst sogar noch ein bisschen Gas runtergenommen hat, um jetzt das Ganze nicht zu einer Komplettdemütigung werden zu lassen. Ich weiß nicht, wie Fußballer da untereinander drauf sind oder ob die da auch Spaß dran haben an sowas, aber für mich wirkt es so, wenn St. Pauli gewollt hätte oder vielleicht auch unbedingt gemusst hätte, weil, was weiß ich, noch ein Tor zur Meisterschaft fehlt, dann hätten die eben noch eins mehr gemacht oder zwei vielleicht. Und das war insofern das Enttäuschende an der Darbietung von Hansa für mich. Da erwarte ich mir tatsächlich auch für ein solches Spiel, auch in dem es trotzdem nur 3 Punkte gibt, auch für ein solches Spiel, auch vor dem Hintergrund, was das Umfeld erwartet, mehr. Also das haben die Hamburger Spieler besser verinnerlicht, zumindest an diesem Tag.
Ja, so ein bisschen zum Thema Gang rausnehmen. Also ich hatte zwischendurch zum Kumpel, der mit mir in der Kurve stand, gesagt, die hören auch einfach nicht auf. Also wir haben ja wirklich die ganze Zeit, aber natürlich gehört da auch dazu, dass ihr uns auch einfach gelassen habt. Also da war, wie du schon sagst, da war ja irgendwann auch wenig bis gar keine Gegenwehr mehr da. Und ich glaube, wenn wirklich noch eine Schippe mehr Effizienz und ein bisschen mehr Eingespieltheit und Dinge dann noch mehr klappen, dann hätten wir euch da auch 6-7-0 aus dem Stadion gefegt. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Es war ja ansonsten wirklich auch eine sehr souveräne und ungefährdete Darbietung an sich. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, das 4-0 in der 78. ist halt deshalb auch so schön, weil Lawrence und Mackinock erst genau 20 Sekunden waren es, glaube ich, vor dem Treffer eingewechselt werden. Da legt Lawrence auf Mackinock und der stellt seine 2 Meter irgendwas da rein und wuchtet den da.
Der Sprecher war noch nicht mal fertig mit der Ansage der Einwechslung.
Richtig, richtig. Ja. Das ging auch dann für den in dem Moment zu schnell, weil Mackinock da einfach seinen Körper reinstellt und den dann da irgendwie an eurem Torhüter vorbei wuchtet. Den können wir vielleicht noch, also wenn man auch mal was Positives finden möchte auf eurer Seite, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit so tun, als hättet ihr gar nicht stattgefunden. Dass es am Ende wirklich nur ein 4-0 war, ist ja sicherlich auch Kolke anzurechnen zu einem großen Teil.
Das ist richtig. Also Kolke hatte ich mir auch noch notiert, den hätte ich tatsächlich auch jetzt von selber noch, wenn ich nochmal die Gelegenheit gehabt hätte, gebracht. Mhm. Der hat mir tatsächlich mit seiner Ausstrahlung auch gut gefallen. Also der hat sich nicht jetzt willenlos in sein Schicksal ergeben, sondern hat, was er halten konnte, alles, was machbar war, hat er geholt. Also ihm ist es in dem Moment tatsächlich zu verdanken, dass es am Ende nur in Anführungszeichen 4-0 geworden ist. Und dann, wenn wir schon mal dabei sind bei Kolke, ich habe noch das Sportschau-Interview mit ihm gesehen im Nachgang, hat auch eine recht gute Position, eine recht gute Rolle gespielt beim Interview, indem er sich auch auf die Reporterfrage, was er denn dazu sagt, dass er so von den Tribünen bepöbelt wurde, während sie da gerade gestanden haben. Und da hat er für mich eine ganz coole Antwort gegeben und eben geäußert. Das ist nun mal so beim Fußball, dass Fans hinter ihrer Mannschaft stehen, diese lieben und anfeuern. Und da hat er er weiß, dass es nicht persönlich gerichtet ist gegen ihn und kann mit sowas auch leben. Also nach so einem Spiel und dem Ergebnis dann, und es werden ja sicherlich nicht nur nette Worte gewesen sein, die da runtergerufen wurden, und hat er doch recht abgeklärt reagiert. Das stimmt. Also das hat er Hansa sehr gut vertreten in diesem Moment auch. Und da bin ich noch mal kurz bei der Pressekonferenz. Hat mich nämlich mal interessiert.
Ja, gerne.
Ist das generell so, diese getrennte Durchführung aufgrund der Corona-Regeln, dass die Reporter praktisch über Videotelefon oder so zugeschaltet werden? Oder war das jetzt für dieses Spiel, oder warum saßen die Trainer nicht zusammen da oben? Das hat mich nämlich am meisten gewundert.
Nee, also das ist jetzt schon seit einer Weile so. Also da könnten Mike und Tim, die da ab und zu auch mal zu eingeladen werden, zumindest digital, könnten wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber dieses getrennte Format ist jetzt seit Corona schon öfter der Fall, und dass es einfach so eine zweigeteilte Konferenz ist. Ne? Ich weiß, also ich glaube, bei Auswärtsspielen wird das manchmal anders gehandhabt, aber wir handhaben das so, dass erst die Gastmannschaft oder der Trainer der Gastmannschaft zu Wort kommt und dann wird umgeschaltet oder umgeswitcht sozusagen.
Oh, das erklärt ist, das.
Das hat nichts, hatte nichts mit der Begegnung an sich zu tun, sondern wird momentan immer so gehandhabt.
Dann ist das okay, klar.
Genau, also ich fand es halt nur wirklich bezeichnend, deshalb erwähnen wir die ja auch, weil er wirklich nur auf eine Frage antwortet und dann kommt nichts mehr und dann ist Timo auch relativ schnell fertig. Und gut, was soll er auch da vielleicht noch zu erwähnen, auch wenn ich persönlich so ein paar Spieler noch hervorheben möchte auf unserer Seite. Er hat das nicht getan, wurde ja gefragt, irgendwie, ob er eine besondere Leistung irgendwie gesehen hat. Sagt er, nee, das war heute einfach vom gesamten Team eine gute Leistung und er möchte da jetzt gerade niemanden hervorheben. Das ist ja auch sehr gutes Recht als Trainer, wenn er da einfach eine gute Mannschaftsleistung gesehen hat. Mir hat es persönlich ganz gut gefallen, dass Amenido seine ersten Minuten auf dem Platz bekommen hat und auch von seinen Aussagen her sichtlich überwältigt war von der Atmosphäre. Und ich gönne es ihm einfach, dass er jetzt auch langsam Fuß fassen kann bei uns, war ja kurz nachdem er zu uns kam, erstmal verletzt und kann jetzt hoffentlich langsam wieder versuchen, sich in die Mannschaft zu spielen, wobei das Gefüge da ja wahrscheinlich auch momentan, ich meine, nach 5 Siegen in Folge kommt man da, glaube ich, nicht so schnell auf einen Startelf-Einsatz, aber zumindest von der Bank kann man ja vielleicht mal kommen. Und ich bin unglaublich begeistert, was Aremu mittlerweile leistet. Der hatte leichte Startschwierigkeiten, als er zu uns kam, sowohl auf dem Platz, also ich glaube auch drumherum so ein bisschen Schwierigkeiten, sich einzufinden. Aber war auch dann auf dem Platz eher verunsichert, hat sich nicht so viel zugetraut. Mittlerweile, das war auch schon beim Auswärtsspiel mit dem KSC zu sehen, dass er sich immer mehr traut, auch mal selber aus der zweiten Reihe abzieht und einfach mal guckt, was passiert. Dem würde ich es unglaublich gönnen, dass er auch mal ein Tor schießt. Und natürlich Jackson Irvine, der einfach, ja, ähnlich wie manch anderer Spieler, der neu dazugekommen ist, mittlerweile auch wie Arsch auf einmal zu St. Pauli zu passen scheint, auch nicht nur optisch, sondern auch, war jetzt irgendwie auch die Woche ein Artikel zu lesen, dass er mit der Bahn zum Spiel kommt und mit dem Bus zum Training fährt. Also einfach so ein bodenständiger Australier, der da auch einfach Bock hat und sich jetzt auch dafür selber belohnt hat und bei uns angekommen ist. Aber dann lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit, liebe Grüße an dein gestern Ich, das gesagt hat, wir schaffen keine 40 Minuten, wir sind jetzt schon über 30. Und würde mit dir noch so einen kleinen Ausblick machen, wenn du zum Spielen nichts mehr zu sagen hast oder möchtest du noch irgendwas ergänzen?
Nein, lieber nicht. Nein.
Bist bedient, okay. Ich kann dir aber sagen, es ist zumindest für mich, wir haben ja auch mit diesem Format längst nicht so rosige Zeiten auch besprechen müssen und es kann sehr heilsam sein, das da nochmal drüber gesprochen zu haben und dann kann man das auch abhaken. Und apropos abhaken, es geht ja sowohl für euch als auch für uns schon am Mittwoch weiter im DFB-Pokal. Du musst mir mal kurz helfen, weil ich das im Vorfeld nicht nachgeschaut habe. Gegen wen geht es denn für euch am Mittwoch?
Ja, wir spielen am Mittwoch um 20.45 Uhr ist Anstoß in Regensburg gegen den SSV Jahn.
Ah, okay, auch kein einfaches Los.
Nein, definitiv nicht.
Für uns wird es vielleicht sportlich machbar, aber emotional auf jeden Fall auch wieder sehr aufreibend. Wir fahren nach Dresden und haben schon um 18:30 Anpfiff. Das sollte bitte auch gewonnen werden. Einfach nicht nur aus sportlichen Gründen, weil es einfach mal schön wäre, länger als die zweite Runde im DFB-Pokal zu sein, sondern auch, weil der Gegner halt ein eher unsympathischer ist. Dann mal kurz geschaut, unser Programm geht dann jetzt weiter, nachdem wir jetzt auch das 6. Heimspiel gewonnen haben, geht es erstmal auswärts nach Bremen, dann kommt der SV Sandhausen und dann fahren wir nach Darmstadt. In meiner Euphoriebrille würde ich fast sagen, ja, da wird zumindest, also bis auf Darmstadt mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Bremen hat jetzt bisher auch noch nicht gezeigt, dass sie in der zweiten Liga wirklich angekommen sind. Sandhausen zumindest, wenn sie zu uns kommen, wenn wir bei denen sind, ist es manchmal ein bisschen kritisch, aber wenn sie zu uns kommen, ist es eigentlich auch immer eine sichere Bank. Darmstadt mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass das vielleicht dann doch mal wieder eine Auswärtsniederlage werden könnte, aber das werden wir sehen. Wie geht's denn für euch nach dem DFB-Pokal weiter? Hast du das gerade auf dem Schirm?
Habe ich, jawohl. Wir spielen dann am kommenden Sonntag, auch um 13.30 Uhr wieder gegen Fortuna Düsseldorf im Ostseestadion. Auch schwere, ganz schwere Partie, sehe ich da vorher. Und es folgt dann eine Woche später der SSV Jahr in Regensburg, wiederum in Regensburg. Und es wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte in der ersten Pokalrunde. Da hatten wir auch erst Pokalspiel gegen Heidenheim und dann ein paar Tage später das Punktspiel. Also ähnlich ist es jetzt wieder mit Regensburg. Nach dem Punktspiel in Regensburg ist dann der nächste Gegner im Ostseestadion am 20.11., da ist wieder 14 Tage Pause zwischendrin. Ist denn wieder Länderspiel? Ich habe das auch gar nicht so im Kopf.
Ich fürchte ja.
Ja, wahrscheinlich. Was soll es auch sonst sein? Also da spielen wir dann, und das ist jetzt tatsächlich so ein, wie man nur so schön sagt, 6-Punkte-Spiel. Dann kommt Erzgebirge Aue nach Rostock.
Oha. Da die, also, die ja jetzt am letzten Spieltag zumindest mal im Kellerduell punkten konnten, ne?
Also richtig, die, gegen Ingolstadt, ja.
Die scheinen sich jetzt auch langsam zu finden, wobei jetzt Ingolstadt, also zumindest von dem, was ich gesehen habe, als sie bei uns waren, naja, ist jetzt auch kein großer Gradmesser, glaube ich. Da muss man jetzt in Aue auch nicht so zu viel reininterpretieren.
Das ist richtig. Aber sie haben Pavel Dotschev, glaube ich, wieder als Trainer geholt oder als sportlicher Leiter und Übergangstrainer. So habe ich das gelesen irgendwo.
Das mag sein. Ich beschäftige mich mit den Teams vor allem dann intensiv, wenn ich mit ihnen sprechen soll, darf, muss, kann. Dann beantworte mir noch vielleicht zum Abschluss so ein bisschen die Frage, wie geht's denn jetzt in der Hinrunde für Hansa weiter und wo überwintert ihr? Bevor du dann wahrscheinlich einen Kollegen von mir oder ein Kollege von mir, jemanden anders von euch, dann in der Rückrunde widerspricht.
Ja, wie geht's weiter? Also Düsseldorf und Aue sind die nächsten beiden Spiele. Eigentlich ist ein Verbindlichkeitsblocker, eigentlich sollte man eigentlich gar nicht sagen. Da brauchen wir 6 Punkte aus diesen Spielen, aber was wir brauchen, es ist ja kein Wunschkonzert, Minimum sollten da 4 Punkte rumkommen. Also Düsseldorf könnte ich vom Einschätzung des Leistungsvermögens her mit einem Punkt aus jetziger Sicht klarkommen, aber gegen Aue, noch dazu als unmittelbaren Konkurrenten im Tabellenkeller, ist ein Sieg so dermaßen Pflicht, das ist gar nicht anders vorstellbar. So, und dann klingt die Saison noch aus mit Paderborn auswärts, Ingolstadt zu Hause, HSV auswärts. Das ist das Finale vor Weihnachten, bevor dann schon, auch noch vor Weihnachten, schon die Rückrunde wieder startet. Das ist ja schon der erste Spieltag.
Ja, stimmt. Der erste Spieltag der Rückrunde ist
am 17. bis 19.12., ja.
Also wo überwintert Rostock
im Winter? Ach so, das stimmt. Ich bin schön ausgewichen, ja. ich hoffe, um Platz 12 wenigstens oder 12 oder besser, fürchte aber, dass wir irgendwo zwischen 13 und 15 landen werden in der Winterpause, was allerdings noch überm Strich wäre. Also insofern noch nicht die Vollkatastrophe.
Ich wollte gerade sagen, zumindest überm Strich überwintern wäre doch ganz schön.
Das wäre für die Psyche auch gut, ja.
Wenn ich jetzt so überlege, natürlich kann dieser... Entschuldigung, die Stimme ist doch noch ein bisschen angeschlagen vom Spiel gestern. Denn auch ich habe zu dieser Lautstärke, die schon angesprochen wurde, beigetragen.
Ach, du warst das. Ach so.
Mit einer von vielen. Natürlich ist man jetzt gerade unglaublich euphorisch, aber man ist, glaube ich, auch, oder viele sind, glaube ich, auch realistisch genug, um zu wissen, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Und würde mich einfach freuen, wenn wir unter den Top 3, besser noch Top 2 überwintern. Das ist ja, auch wenn wir jetzt ein kleines Polster haben auf die nachfolgenden Ränge, ist ja immer noch alles dicht beisammen da oben. Ist natürlich, kristallisiert sich jetzt so langsam so ein bisschen raus, wer spielt oben mit, wer ist eher so graues Mittelfeld und wer hat mit dem Abstieg zu tun. Das kann man ja nach 11 Spieltagen durchaus schon so ein bisschen einordnen, aber da ist noch echt viel Weg zu gehen und wir haben immer noch ein junges Team, das sich noch nicht so lange zusammenspielt, auch wenn vieles sehr schön und sehr eingespielt aussieht, aber auch da werden Rückschläge kommen. Von daher, ja, hoffe ich auf Top 3, wünsche mir Top 2 zu überwintern und dann schauen wir mal, was die Rückrunde bringt. Erfahrungsgemäß ist es nämlich leider so, ohne da jetzt unken zu wollen, dass die eine Runde meistens gut oder schlecht aussieht und die andere dann genau andersrum. Aber vielleicht erleben wir dieses Jahr ein Team, was es schafft, eine Leistung zu konservieren, auch über den Winter, und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Uwe, ich danke dir. Wie schon im Vorgespräch, hättest du jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte, bevor ich dich in die Woche entlasse?
Ja, gern. Da kann ich mich auch kurz halten. Ich glaube, ich habe dir noch nicht mal gratuliert. Dann also an dieser Stelle auch nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch zu einer souveränen Leistung, zu einem hochverdienten Sieg. Und ich drücke die Daumen, auch wenn das beiderseits der Elbe in den verschiedenen Lagern vielleicht nicht so geglaubt wird. Aber ich drücke euch tatsächlich die Daumen, dass ihr diesen sportlichen Weg konsequent zu Ende gehen könnt und dann in der nächsten Saison vielleicht tatsächlich sogar eine Liga höher spielt. Auch wenn das angesichts der Konkurrenz auch kein Selbstgänger ist, ganz klar. Also viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, als wir uns gestern nach dem Spiel kurz persönlich gesehen haben, ist bestimmt kurz das Wort Glückwunsch oder war verdient gefallen.
Ja, aber es hat ja keiner gehört. Wir waren ja unter uns.
Das stimmt. Genau. Dann ja, nochmal danke dir und ja, euch danke fürs Zuhören. Hier geht es jetzt schon, ja, wenn ihr das hört, je nachdem, wann ihr euch das runtergeladen habt, ist vielleicht sogar schon das vor dem Spielgespräch zum Pokalspiel in Dresden online. Das macht wieder Kasche. Der hat diese Saison das Dresden losgezogen, zumindest was die Hinrunde angeht. Und ja, die englische Woche ist auch für uns nicht ganz einfach, von daher alles sehr eng getaktet. Und genau, danke euch und macht's gut, ihr SpitzenreiterInnen.